uns heute Morgen dir begegnen. Wir wissen, du bist da. Red du, wir wollen dir zuhören. Amen. Ich lese aus dem Römer 10, Vers 9 bis 11. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das sind die Verse, die wir heute Morgen anschauen wollen. Und ihr merkt, es geht hier um Ostern. Wir feiern ja Ostergottesdienst, wie der Rolf schon so schön eingeführt hat. Es geht auch in dem Vers um Ostern. Es geht um die Auferstehung. Und der Vers, also die drei Verse, und wir wollen vor allem den Vers 9 anschauen, der ist wie das Evangelium in einer Kurzform. Aber nicht verkürzt, sondern, meine Frau Delian hat gesagt, wie destilliert eigentlich. Also einen Schnaps tut man ja destillieren und dann hast du nachher quasi nicht weniger, sondern du hast es einfach viel konzentrierter. Und das ist hier auch der Fall. In dem Vers 9, da steckt so viel drin und wir wollen jetzt heute Morgen miteinander quasi den Vers Tropfen für Tropfen untersuchen und ganz genau anschauen. Und mal schauen, was ist denn da gemeint mit diesen Wörtern? Wir werden zum Teil auch auf Griechisch die Wörter anschauen, weil die ist ja auf Griechisch geschrieben worden. Ihr werdet aber sofort merken, so ein grosser Gewinn ist da eigentlich gar nicht. Sondern viel wichtiger ist, dass man quasi die Bibel nebeneinander hat, dass man schaut, wo kommt denn da am anderen Ort auch noch vor. Und dann versteht man es nämlich viel besser. Also der Vers 9, ich habe ihn da noch mal ein bisschen grösser aufgeschrieben. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ich finde die Gefahr bei so kurzen, dichten Vers oder Bekenntnis ist immer, dass es dann nur um etwas geht, das nur im Kopf ist. Etwas, das man wissen und verstehen muss. Und da kann man sich jetzt fragen, geht es da auch darum, um etwas, das man nur wissen muss? Und für das, wenn man gerade das erste Wort, also nicht das erste, aber das erste, das wir anschauen, das ist mitten in der Mitte, nämlich in deinem Herzen glauben. Ja, ist nicht einmal ein Wort, sondern ist ein Ausdruck. Aber ihr versteht, was ich meine. In deinem Herzen glauben, was heisst denn das? Das ist nämlich etwas, das eben nicht nur in unserem Kopf passieren darf. Und als ich mir überlegt habe, im Alltag, wie brauche ich denn das Wort Glauben selber? Dann ist mir etwas in den Sinn gekommen, so eine Alltagssituation, die bei uns manchmal passiert. Meine Frau Elian, die kann sich relativ viel merken, hat auch viele Termine im Kopf. Ich kann mir das nicht merken, darum schreibe ich immer, wenn ich einen neuen Termin bekomme, schreibe ich mir den sofort auf. Also ins Handy, in den Kalender rein. Und dann kommt es vor, manchmal, dass Delian sagt, hey, morgen haben wir doch einen Termin, wann ist denn der genau? Und dann sage ich, ich glaube, er ist am 2. Und nachher gehe ich schauen, mache ich den Kalender auf, schaue rein und sage, ja, er ist am 2. Und spannend ist, dass so, wie ich das Wort hier brauche, ich glaube, er ist am 2, ist eigentlich genau umgekehrt, wie es die Bibel machen würde. Die Bibel würde am 1., also dort, wo ich gesagt habe, wo ich es noch nicht gewusst habe, würde die Bibel nicht glauben sagen, sondern dann, wenn ich es nachgeschaut habe. Weil in dem Moment, eigentlich weiss ich es ja trotzdem nicht. Es könnte ja immer noch sein, dass es falsch ist, dass ich es mir falsch aufgeschrieben habe, dass ich mich irgendwie falsch erinnert habe oder so. Aber in dem Moment bin ich überzeugt, dass es stimmt. Ich glaube es in dem Moment. Ich bin überzeugt. Und so beschreibt nämlich die Bibel auch den Glauben, zum Beispiel im Hebräer 11. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr mehr über den Glauben wissen wollt, dann leset unbedingt Hebräer 11. Der Glaube ist etwas, eine feste Zuversicht, ein tiefes Vertrauen auf etwas, das man eben nicht weiss, aber wo man trotzdem darauf vertraut. Ich weiss jetzt, mein Beispiel mit dem Termin, das ist ein bisschen banal. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich sage, ich glaube, dass meine Frau mich liebt. Weil das ist etwas Existenzielles. Das ist etwas, das die Grundlage oder ein Teil der Grundlage von meinem Leben ausmacht. Das ist etwas, wo ich mein Leben darauf baue. Und so muss der Glaube natürlich auch sein. Es ist natürlich nicht das Gleiche, wie einfach zu überlegen, wann ist ein Termin. Und trotzdem ist das Bild, hat es mir gut gedacht. Weil wenn ich überzeugt bin, dass der Termin morgen ist am 2, dann macht er auch etwas, dann mache ich etwas. Weil dann gehe ich an 2 an den abgemachten Ort hin. Und genau um das geht es nämlich auch beim Glauben. Es darf eben nicht nur ein Fürwahrhalten sein, sondern es muss etwas daraus rauskommen. Es muss aktiv werden, es muss lebendig werden. Es muss eine Grundlage sein. Darum eben, der Vers, der darf eigentlich nicht nur etwas sein, was in unserem Kopf ist, sondern er muss in unserem Herz sein, darum auch mit dem Herzen glauben. Und es muss nachher eigentlich gewissermaßen in unsere Hände übergehen. Also es muss etwas passieren daraus raus. Dann haben wir wie noch ein zweites Verb, ein zweites Tunwort, und das ist das Bekennen. Bekennen ist ja auch ein bisschen ein fremdes Wort, und da habe ich mal auf Griechisch geschaut. Wenn es jetzt weitergeht. Jawohl, jetzt ist es gegangen. Homologeo heisst auch auf Griechisch. Ich habe es hier in unserer Schrift geschrieben, damit wir es, ja, damit wir es alle können lesen können. Und Homologeo heisst, wenn man es ja, in einem Wörterbuch nachgeschlagen, dann steht dort, da heisst eingestehen, zugeben, Schuld bekennen, frei heraus erklären, jemandem bekennen, sich zu jemandem bekennen oder versprechen. Und ihr merkt, unsere deutschen Bibelübersetzungen, die sind sehr gut, weil unser Wort bekennen tut fast alles von dem, was jetzt hier auch steht, abdecken. Also man hat jede zwei Aspekte, einerseits Schuld bekennen und das andere ist, sich zu jemandem oder zu etwas bekennen. Quasi sagen, da gehöre ich dazu, man ist zugehörig. Und da, eben, da kann man ja mit diesem Wort bekennen genau auch die zwei Sachen ausdrücken. Und wenn man jetzt hier im Text schaut, dann wird natürlich klar, es geht nicht um Schuld. In dem Kontext, in anderen Kontext der Bibel geht es um Schuld. Da geht es darum, wo gehöre ich dazu? Oder auch, was tun ich erklären? Also jetzt im Sinn von nicht erklären, wie es funktioniert, sondern im Sinn von vielleicht deklarieren wäre vielleicht noch ein bisschen das bessere Wort, weil es eben wahr ist. Und was wird denn da bekannt? Es ist Jesus als den Herrn. Das ist das, wo der Inhalt ist von dem Bekenntnis. Jesus als Herr. Und da wird uns auch sofort klar, oder? Da muss man eigentlich gar nicht lange drüber reden. Herr heisst immer jemand, der eine gewisse Autorität hat. Jemand, der, also das ist ja eine Höflichkeitsanrede. Auf Englisch sagt man auch gern Jesus is Lord oder Lord Jesus. Und Lord ist die Anrede für einen Adligen. Also eben, Adlige heute haben die keine Autorität mehr. Aber früher nochmal sind da die gewesen, wo Herrschaft ausgeübt haben. Und das ist da auch so. Es geht darum, Jesus ist einer, der auch Herrschaft ausüben kann, der Autorität hat. Und weil es eben ein Bekenntnis ist und auch um eine Zugehörigkeit geht, geht es auch darum, dass man mit dem muss sagt, Jesus ist mein Herr, ich gehöre zu ihm. Er darf Autorität über mein Leben ausüben. Er darf Sachen sagen über mich. Das ist einmal der eine Aspekt. Wir haben natürlich hinter dem Herr auch einen griechischen Begriff, weil der ganze Text ist ja ursprünglich auf Griechisch geschrieben worden. Und der griechische Begriff ist Kyrios. Und ja, da gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. Da heisst einfach Herr oder Gebieter. Was aber spannend ist, ist ja, dass wenn man im Alten Testament schaut, dann wird Gott ganz oft, also teilweise wird da Gott genannt, aber ganz oft wird Gott auch Herr genannt und gar nicht Gott. Ist euch sicher auch schon aufgefallen. Manchmal steht es dann in Grossbuchstaben manchmal auch nicht, kommt ein bisschen auf die Bibelausgabe drauf an. Und hinter dem Herr steht im Alten Testament ein hebräisches Wort. Und da ist Jahwe. Das ist eigentlich der Name von Gott. Man weiß heute nicht mehr ganz genau, ist es wirklich Jahwe ausgesprochen worden oder ist es vielleicht auch ein bisschen anders ausgesprochen worden. Da kann man nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber es ist der Name, wo Gott am Mose offenbart hat. Sein eigener Name eigentlich. Und genau, er hat gesagt, man weiß nicht mehr ganz genau, wie das der ausgesprochen worden ist. Das ist darum, weil es ja in den 10 Geboten ein Gebot gibt, wo es heisst, du sollst den Namen von Gott nicht missbrauchen. Und die Leute, die Israeliten, die haben das so ernst genommen, dass sie sich gesagt haben, hey, wir müssen aufpassen, wir sollen den Namen nicht missbrauchen. Und das hat dazu geführt, dass sie irgendwann den Namen gar nicht mehr ausgesprochen haben. Weil sie gesagt haben, wenn wir gar nicht das sagen, dann können wir auch nicht den Namen von Gott missbrauchen. Dann kann das nicht passieren. Das hat dann dazu geführt, weil in der Bibel steht es ja immer noch, und die Texte haben sie ja immer noch gelesen, aber sie haben einfach jedes Mal, wenn gestanden ist Jahwe, haben sie gelesen, ein anderes Wort, nämlich Adonai. Und Adonai heisst Herr oder mein Herr. Und schließlich hat es dann, ein bisschen später, ihr seht, ich habe es unten angeschrieben, das hat natürlich einen Grund, weil es ist wie ein Stück weit ein Übergang. Es ist von Jahwe, ist es zu Adonai gegangen, so hat man es gesagt, und nachher zum Kyrios. Und zwar war das so, dass etwa im 2. Jahrhundert vor Christus haben viele Leute gar nicht mehr Hebräisch verstanden, auch viele Juden nicht mehr. Die Sprache ist wie ein bisschen ausgestorben. Man hat dann nur noch vor allem gelesen und im Gottesdienst gebraucht. Und darum haben sich gewisse Gelehrte entschieden, die Leute, die Juden, die müssen ihre Bibel lesen, auch die, die nicht mehr Hebräisch verstehen. Und sie haben eine Übersetzung gemacht auf Griechisch. Und Griechisch war halt damals wie heute vielleicht Englisch. Wenn man wollte, dass möglichst viele Leute in verschiedenen Ländern etwas verstehen, dann hat man es auf Griechisch geschrieben. Darum ist ja auch das Neue Testament auf Griechisch geschrieben. Und so hat man überall, wo gestanden ist Adonai, hat man da übersetzt mit Kyrios. Oder überall, wo halt Jahwe gestanden ist und man ausgesprochen hat Adonai, hat man geschrieben Kyrios. Und das Neue Testament tut ganz oft die griechische Übersetzung zitieren. Und darum steht auch im Hintergrund von dem Herr, wo wir da im Text haben, ich gehe nochmal retour, oder? Jesus als den Herrn bekennen, da steht im Hintergrund, oder es ist eine Anspielung auf Jahwe. Das ist nicht die erste Bedeutung, sondern was hauptsächlich ausgesagt wird, ist, dass eben das, was ich vorher gesagt habe, dass Jesus Autorität hat, dass ich mich soll zu Jesus als Herr dazu bekennen. Aber im Hintergrund steht auch die Bedeutung, dass Jesus eben Gott ist, dass er der Jahwe ist vom Alten Testament. Es wird noch viel deutlicher, wenn man im Vers 13 lesen. Weil im Vers 13 steht, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das ist ein Zitat aus dem Joel 3, Vers 5. Und im Originaltext steht genau, denn jeder, der Jahwe anruft, wird gerettet werden. Aber aus dem Kontext wird da klar, dass der Paulus nicht meint Jahwe, sondern er meint Jesus. Jeder, der Jesus anruft, wird gerettet werden. Also es wird klar, der Paulus ist der Meinung, Jesus ist der Gott vom Alten Testament. Jesus selber hat da, oder es ist uns nicht überliefert, aber er hat nie ausdrücklich gesagt, ich bin im Fall der Gott. Das hat er nie ganz so deutlich gesagt. Aber er hat es schon so deutlich gesagt, dass alle verstanden haben. Es gibt ja zum Beispiel die ganz berühmte Aussage, wo Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte, im Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Und es gibt ja auch den ganz, ganz bekannten Psalm 23, wo es heisst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und auch dort, wenn wir schauen, es steht nicht Adonai ist mein Hirte, es steht Jahwe ist mein Hirte. Und wenn Jesus sagt, hey, im Fall, der Hirte, der da steht, da bin im Fall ich, dann sagt er, ich bin Jahwe. Und wenn ihr im Johannes 10 lesen könnt, dann merkt ihr auch, also für uns braucht es wie einen Zwischenschritt, um das zu verstehen. Aber wenn ihr dort lesen könnt, dann merkt ihr, die Juden haben das sofort verstanden. Weil nachdem wir dort mit ihnen geschwätzt haben, haben sie Steine aufgenommen und haben ihn wollen steinigen. Nämlich, weil er Gott gelästert hat. Also in ihrem Verständnis. Er hat natürlich Gott nicht gelästert, weil er einfach sagen, nein, der Gott, der bin im Fall ich. Und genau, sie haben das sofort verstanden, auch wenn es für uns manchmal ein bisschen weiter weg aussieht. Und darum gilt eben in dem ersten Teil die Aussage, Jesus als Herr heisst, Jesus ist Gott. Und es heisst auch, er ist Herr von meinem Leben. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Oh ja, jetzt muss ich wieder durchdrucken natürlich. Es ist leider auf Englisch. Aber da steht, wenn du denkst, das Leben wäre besser ohne einen Hirt. Ein Hirt ist ja auch jemand, der der Herr ist über seine Herde quasi. Jetzt wollen wir aber noch weitergehen. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil, der ein bisschen mehr mit Ostern zu tun hat, nämlich mit der Auferstehung. Im zweiten Teil, da wo wir glauben sollen, ist, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist ja genau das, was wir heute feiern. Dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und ich habe mich dann gefragt, als ich das so gelesen habe, wieso steht denn genau das da? Wieso steht denn nicht, dass Jesus am Kreuz unsere Sünden getragen hat? Das könnte ja auch stehen. Und das ist irgendwie noch interessant, oder? Das wird da gar nicht erwähnt. Obwohl da doch dazugehört, oder? Dass man gerettet wird, brauchen wir doch Sündenvergebung. Und ich glaube, das ist darum so, weil der Paulus wie hat eine Betonung legen wollte. Ihm ist natürlich klar, dass, also ist auch logisch, oder, wenn man jetzt überlegt, ja, auferweckt werden kann nur jemand, der gestorben ist. Jemand, der lebt, kann nicht auferweckt werden. Völlig klar, oder? Das ist ja banal. Und das steht da natürlich auch im Hintergrund. Wenn er nur geschrieben hat, ihr müsst glauben, dass er für eure Sünden gestorben ist, dann würde ja die Auferweckung gar nicht vorkommen. Dann würde der Teil wie fehlen. Und indem er über die Auferweckung redet, kommt beides vor, zumindest implizit. Und ich glaube, er hat einfach auch wollen betonen, der Paulus, das, was der Rolf vorher auch gesagt hat, der Sieg von Jesus. Weil mit dem Kreuz, ja, da sind unsere Sünden vergeben. Alles Falsche, was wir gemacht haben, alle Schuld, die wir auf uns geladen haben, die ist vergeben. Auch Krankheit, Schuld und Scham, da hat alles Jesus getragen am Kreuz. Aber das Faszinierende ist eben, dass der Tod von Jesus nicht der Schluss ist, sondern es geht weiter. Und da ist eigentlich ein Stück weit aus Revolutionäre am Evangelium, dass nicht einfach fertig ist mit dem Tod, sondern dass es weitergeht. Und dass eben der Tod besiegt ist, so wie es der Rolf gesagt hat. Jesus ist Sieger über den Tod. Und das kommt mit der Auferstehung zum Ausdruck. Die ganze Lebenskraft von Gott. An anderen Stellen betont der Paulus auch im Römer 6 zum Beispiel, dass wir eben sollen leben aus dieser Kraft, dass wir nicht sollen im Tod stehen bleiben, sondern dass wir jetzt sollen leben mit dieser Kraft aus dem Sieg raus. Genau, dass eigentlich, ja, dass das neue Leben ein Geschenk ist von Gott. Der neue Bund ist ja auch so ein Begriff. Und der neue Bund ist eben, dass wir jetzt das machen können. Oder das Gesetz ist geschrieben in ihren Herzen. Da ist eigentlich der Inhalt vom neuen Bund. Dass Gottes Gebot jetzt in uns hineingeschrieben sind. Das, was er von uns will, dass wir das auch machen können. Aber nicht aus uns selber raus, sondern aus dieser Kraft von Gott, aus dieser gewaltigen Kraft, die Jesus aus dem Tod raus wieder auferweckt hat. Und wir sollen eben nicht an dem Schlusspunkt vom Tod stehen bleiben, weil es eben bei Jesus kein Schlusspunkt ist. Und weil der Paulus betont dann eben, wir sind mit Jesus gestorben und sollen auch mit ihm wieder auferstehen. Wir sind mit der Taufe in Tod und Auferstehung von Jesus schon mit hineingenommen. Ein bisschen hat er uns schon angefangen. Und das heisst auch, dass ein bisschen von dieser neuen Schöpfung, wo Jesus wo Jesus bringt, von dem Wiederhergestellten, von dem, was kaputt gegangen ist, ein bisschen etwas fängt in dem an, in uns an, schon wieder aufblühen. Wir werden langsam, Schritt für Schritt wiederhergestellt, aber natürlich noch nicht in allen Sachen. Also ich habe es hier noch kurz ein bisschen zusammengefasst. Auferstehung heisst, Jesus lebt. Das ist eigentlich der Hauptteil. Ist ja logisch, oder? Wenn er auferstanden ist, dann heisst er, er lebt und er lebt auch jetzt. Und das ist die gute Botschaft für uns. Wir können mit dem Gemeinschaft haben, der so eine grosse Liebe hatte, dass er alles, was er hatte, sein ganzes Leben, alles hingegeben hat für uns. Und das Zweite ist, wir dürfen auch mit dem auferstehen. Ich und du. Wir alle dürfen mit dem auferstehen. Wir dürfen etwas von dem erleben. Wir dürfen etwas von dem sehen, wo Gott in uns wirkt, wie er uns verändert. Wie er auch uns fähig macht, eben zum das machen, was ihm gefällt. Und das ist ein riesen, riesen Geschenk und etwas absolut Wunderbares. Und darum sagt der Paulus, bleibt nicht stehen beim Kreuz. Wir brauchen zwingend die Vergebung. Mit der Vergebung ist der Weg wieder offen zu der Gemeinschaft mit Gott. Aber wir dürfen nicht quasi an der Türschwelle vom Haus von Gott stehen bleiben, sondern, also wir dürfen, aber es ist schade, weil wir können ja jetzt reingehen. Und genau um das geht es. Wir können, oder da ist auch Jesus lebt, wir können jetzt mit dem Gemeinschaft haben. Jetzt. Wir müssen nicht erst warten. Und der dritte Teil ist, alles Leid. Alle Schmerz, alle Krankheit, alles Leiden hat ein Ende. Und das ist wirklich eine gute Botschaft, oder? Es hat zwar jetzt schon angefangen und gewisse Sachen dürfen jetzt schon heil werden in uns, aber noch nicht alles. Und es gibt immer noch ganz viel Schweres zum Tragen. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir wieder ganz auferstehen, als ganzer Mensch. Und dann werden all diese Schmerzen und all diese Sachen, eben Scham, Krankheit, wie ich schon gesagt habe, der wird vorbei sein und das neue Leben wird in voller Fülle durchbrechen. Und uns, ja, wir dürfen teilhaben an dem, mit Jesus. Und darum möchte ich euch die Frage stellen, die auch schon... Nein, ich stelle euch die Frage noch nicht. Ich will zuerst noch etwas anderes erzählen. Genau, jetzt könnte man ja meinen, oder? Alles ist schon gut, ist ja alles wunderbar. Und da ist es auch, oder? Mit der Auferstehung ist das etwas Wunderbares, das ist etwas absolut Grossartiges. Aber manchmal, oder? Ich habe vorher vom ins Haus von Gott hineingehen geredet. Und ich merke einfach bei mir, manchmal laufe ich wieder retour raus. Und das ist nicht, weil Gott zu wenig stark ist, sondern das ist, weil ich manchmal einfach wieder zurückgehe. Und ja, es liegt an mir. Und ich habe gerade diese Woche eine Situation erlebt, wo ich einfach stolz war. So stolz. Und ich habe das Gefühl, ich habe es selber, ich habe es jetzt verstanden. Oder ich habe das Gefühl, ich habe ja meine Last am Kreuz abgelegt. Meine Sünden sind ja mir vergeben. Und jetzt weiss ich, wie es geht. Jetzt mache ich es richtig. Und weißt du, was passiert? Ich habe es falsch gemacht. Völlig falsch. Ich bin Gott im Weg gestanden, sogar. Und ja, ich merke, es ist einfach wichtig, dass wir uns immer wieder an der Nase nehmen. Und Jesus durch uns durchleben lässt. Jesus wirken lässt. Seine Kraft in uns wirken lässt. Und das Schöne ist ja, dass eben, wenn das passiert, dann dürfen wir wieder die Vergebung in Anspruch nehmen. Nein. Darum darf ich ja heute Morgen da vorne stehen und zu euch reden. Wenn ich die Vergebung nicht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich ziemlich Mühe, um jetzt da stehen und zu euch reden. Aber es bin ja gar nicht ich letztlich. Also da ist meine Hoffnung wenigstens, dass Gott durch mich redet und nicht einfach nur ich da vorne stehe und irgendetwas erzähle. Sonst müsst ihr da nicht zulassen. Und darum, jetzt kommen wir zu dieser Frage, die ich vorher schon anwähle. Die Frage hat der Stefan schon am Freitag gefragt. Und ich würde sie nochmal fragen, aber ein bisschen anders. Wo stehst du? Der erste Teil der Frage ist, bist du gerettet? Glaubst du an den Jesus? Kannst du das Bekenntnis mitsagen, dass er der Herr ist, dass er dein Herr ist? Und dann auch, darf er Herr sein in unserem Leben? Darf er regieren? Darf er mit uns machen, was er macht? Oder was er will? Und dann auch, leben wir aus dieser Kraft der Auferstehung? Oder bleiben wir beim Tod stehen? Weil es ist eine gute Botschaft, die wir haben. Es ist eine freudige Botschaft. Es ist nicht eine traurige. Wir müssen nicht beim Karfreitag bleiben. Der Karfreitag ist ein dunkler Tag. Der Rolf hat heute Morgen gesagt, er hat ein weißes Hemd an, weil heute ist ein fröhlicher Tag. Und genau da ist es, oder? Es ist Ostern, es ist ein fröhlicher Tag. Es ist ein Tag, um sich zu freuen. Und es ist ja absolut wahnsinnig und eigentlich unbegreiflich, dass etwas Totes kann lebendig werden, dass jemand, der gestorben ist, wieder lebt. Das geht nicht. Der Tod ist eigentlich ein Schlusspunkt, aber nicht für Gott. Und das ist die gute Botschaft für uns. Es geht weiter. Gott hat einen Plan mit uns und er geht vorwärts. Und diese grosse Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, die kann auch uns auferwecken.